Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Freut mich riesig. Ich möchte heute darüber reden, dass meine These ist, dass trotz des massiv angestiegenen Goldpreises in den letzten Wochen und auch in den letzten Jahren und auch in den letzten 50 Jahren, wir gerade erst am Beginn eines Superzyklus stehen. Ich hoffe, ihr hört mich gut. Könnt ihr mir mal kurz Feedback geben? Top. Danke. Das liegt nicht daran, dass wir in einer Zeit voller Krisen liegen, nicht nur. Das liegt vor allem daran, weil wir aktuelle Marktgeschehnisse haben und Verschiebungen von Machtverhältnissen, die das Ganze mit sich bringen. Und ich glaube, ich muss meinen Popschutz drauf machen, dass das jetzt hier nicht so durch die Decke geht. Besser? Ja, okay. Ich sehe ein ähnliches Szenario wie in den 70er Jahren. Und in den 70er Jahren hat ja noch nicht jeder so wirklich in den Märkten mitgemischt. Der ein oder andere aus dem Raum ganz sicher. Und in den 70er Jahren, vielleicht erinnert euch zurück, gab es eine Ölkrise, einen Ölpreisschock. Und wer heute Morgen in der Tagesschau oder auf Twitter oder wo auch immer die Nachrichten verfolgt hat, der hat gesehen, es wird gemunkelt, dass wohl Israel nun zurückgeschlagen hat. Der Iran dementiert das. Aber man hat letztes Jahr im Oktober bereits von den OPEC-Staaten gehört, dass es ein mögliches Ölembargo geben soll. Wenn das passiert, dann wird es für den Westen düster. Und das, was hier gerade passiert, spiegelt eigentlich nur wider, wie die Kaufkraft unseres Geldes schwindet. Ihr seht hier oben 2237, und das ist nicht Dollar, das ist Euro. Hier oben haben wir die Allzeithochs, auch in Euro, 2246 im Schlusskurs. Im Dollar waren wir sogar bei 2440. Das hätte sich wahrscheinlich letztes Jahr keiner vorstellen können, als ich den Krügerrand verschenkt habe. Und zwar ging es darum, dass ich einen Gewinner hatte aus dem Publikum. Der Krügerrand hat zu dem Zeitpunkt 1800 Euro gekostet. Jetzt sind wir knapp, ja, Florian hat schon gesagt, 450 Euro drüber. Und das wird mit gewissen Entwicklungen so weitergehen. Und zwar die These dazu ist ganz einfach, wenn wir uns mal hier anschauen. Dieser rote Kreis um diesen Spike, das war 1980, das war das Ende der 70er Jahre Stagflation. Den Begriff werdet ihr heute noch öfter hören. Ich werde ihn auch noch mal kurz erklären. Und diese gelbe Linie, die ihr habt, das ist der Goldpreis. Und zwar der Goldpreis, wie wir ihn heute abgebildet sehen, hier oben in Dollar. Die grüne Linie ist der inflationsbereinigte Preis, das heißt abzüglich Inflation. Und dann sehen wir, da entsteht hier eine Lücke zwischen 1750 und 2380. Und diese Lücke, die wäre die Lücke, die wir schließen müssten, damit wir überhaupt auf dem Niveau sind, wo wir in den 70er Jahren waren. Und dann kommt aber dazu, dass wir die Ölkrise noch gar nicht erlebt haben. Dazu werde ich vielleicht gleich ein bisschen ins Detail gehen, weil diese Geschichte muss jeder kennen. Wer von euch kann sich an die Abschaffung des Goldstandards erinnern? Vielleicht könnt ihr mal kurz die Hand heben. Okay, dann kann ich wieder gehen, oder? Kleiner Spaß. Hallo Markus, schön dich zu sehen. Dich gesund zu sehen, das freut mich. Hier oben gibt es so eine kleine eingekreiste Kachel und die zeigt, was sich in dem Jahr 1971 geändert hat. Als der Goldstandard abgeschaffen wurde, der sozusagen dafür sorgte, dass jeder Dollarschein mit einer gewissen Menge Gold gedeckt war, hat man einfach den Satz geändert. Und damals stand drauf, vor dem Goldstandard, bevor er abgeschafft wurde, redeemable in gold on demand at the United States Treasury on gold or lawful money at any Federal Reserve Bank. Ihr konntet also eure Dollars, die Gold gedeckt waren, eintauschen. Und dagegen hat man diesen Satz eingefügt, this note is legal tender for all debt, public and private. Ihr habt also jetzt ein Schuldgeld für öffentliche und private Schulden. Glückwunsch für jeden, der in diesem Moment nicht verstanden hat, was passiert ist. Und für denjenigen, der es verstanden hat und sich damals so ein Kilo Gold gekauft hat, der dürfte sich heute genauso freuen wie die Dame, die letztes Jahr den Krügerrand gewonnen hat. Wieso aber die Geldmenge so schnell wächst, das zeigen die nächsten drei Bilder. Und zwar muss man noch mal einen kleinen Schweif in die Geschichte machen, denn zwischen 1870 und dem Ersten Weltkrieg hatten wir de facto einen Goldstandard. Die Reichsmark, die erste Goldwährung, war übrigens in Deutschland. Also wir haben eine sehr enge Bindung zum Thema Gold. Und dann hat man aber, als Bretton Woods bzw. der Zweite Weltkrieg zu Ende ging, 1943 entschieden, nachdem die ganzen Spekulanten sich die Taschen voll gemacht haben, damals Chrysler und Co. JP Morgan ist auch bekannt dafür, dass er durch Spekulationen sehr vermögen wurde in dieser Zeit, hat man den Insiderhandel beendet, hat den Goldstandard eingeführt und dann kam es eben nur noch zu einer Teildeckung. Dennoch war es so, dass der US-Dollar mit Gold gedeckt war. Es wurde dann ein neuer Dollar und 1971 kam dann ein weiterer neuer Dollar, eine tolle Erfindung, wenn man auf der Seite derjenigen war, die es erfunden haben, nämlich die Fiat-Währung und einfach ein Kreditgeldsystem, das durch nichts gedeckt ist, als durch das Vertrauen und das, was die Menschen ihm schenken. Und dieses Vertrauen bröckelt massiv. Hier habe ich es nochmal kurz in drei Farben zusammengefasst. Wir haben einmal die erste Linie, die blaue Linie hier unten oder diesen Bereich zwischen 1774 und 1914. Da hatten wir sehr überschaubare Inflation von 0,15%. Dann hatten wir, als der Goldstandard nur noch teilgedeckt war, also ein Gold-Devisen-Standard, hatten wir in dieser Phase eine Inflation von 2,5% und seit 1971 liegt die Inflation plötzlich bei 4%. Zufälligerweise hatte bis letztes Jahr Gold pro Jahr analysiert, inflationsbereinigt etwa 8% gemacht und damit deckt Gold nichts anderes als den Kaufkraftverlust. Also meine wichtige Aussage, die heute jeder mitnehmen soll, man kauft Gold nicht, um zu spekulieren. Man kauft Gold einzig und alleine aus dem entscheidenden Grund, dass es die Kaufkraft speichert oder anders, es speichert Lebenszeit. Und Lebenszeit können wir alle gut gebrauchen, zumindest die Zeit, in der wir produktiv sind, weil es werden Jahre kommen, in denen wir dann vielleicht auf diese Rücklagen zurückgreifen müssen. Die nächste Folie zeigt einfach mal, wie dann nach dieser größten Lüge, sage ich sie, im Finanzsystem, die Blasen überhaupt entstanden sind. Weil damals gab es den Vietnamkrieg und dann hat man in der Zeit jetzt gerade in den letzten 15 Jahren durch die Niedrigzinspolitik die Geldmenge ausweiten können. Man hat billige Kredite gehabt. Jeder konnte sich auf Pumpen Haus leisten, 107% Finanzierung. So, ihr könnt euch daran erinnern. Auf einmal gingen die Investitionen los, die Assetpreise stiegen, weil alles an frisch gedrucktem Geld in die Assets geflossen ist. Dann sind Blasen entstanden und diese Blasen platzen. Und sie platzen immer in Zyklen. Das bedeutet, man kann, wenn man in die Vergangenheit schaut, ablesen, wann in etwa diese Blasen platzen werden. Und leider leben wir jetzt gerade in der ungünstigsten oder in der vielleicht auch in einer glücklichen Phase. Das kann man sehen, wie man möchte. Ob das Glas halb voll oder halb leer ist, das darf jeder selbst entscheiden. Wir werden jetzt erstmal Verwerfungen erleben, die noch deutlich schlimmer werden als das, was wir jetzt sehen, bis wir dann in eine viel bessere Phase gehen. Und diese Zyklen sind sogenannte Generationenzyklen. Und diese Generationenzyklen, die führen am Ende von drei Generationen immer dazu, dass ein Machtwechsel stattfindet zwischen Weltmächten. Und den sehen wir leider momentan auf kriegerische Art und Weise. Das wissen aber die Zentralbanken, denn diese gelbe Linie hier ist die globale Geldmenge M2. Und diese globale Geldmenge M2 bedeutet nichts anderes, als dass immer mehr Geld gedruckt wird und zeitgleich seit 2008, 2009, also Ende der Lehman-Krise, diese grünen Sticks, diese grünen Linien, die ihr hier sehen könnt, die haben dafür gesorgt, dass hier was Entscheidendes passiert ist. Und zwar haben die Zentralbanken erkannt, dass das System am Ende ist und dass jetzt Gold mehr gekauft werden sollte, als verkauft werden sollte. Also die Zentralbanken wurden zu Nettokäufern und zwar die größten der Welt. Die Zentralbanken sind diejenigen, die am meisten Gold besitzen. Und sie wissen, warum dieses Stück hier in physischer Form das einzige ist, was sie in dieser Phase sichern kann. Während sie allen von uns erzählen wollen, dass das Fiat-Geld, der Euro und der Dollar, das ist, worin wir vertrauen sollen. Und wenn mir jetzt ein Verkäufer sagt, hier nimm mal meinen Papierschein und gib mir dafür Gold, und derjenige aber der ist, der den Papierschein druckt, dann soll ich ins Zweifeln kommen. Und das haben wir leider verlernt oder wir werden von den Medien zumindest oftmals dazu angehalten, nicht darüber nachzudenken, warum die Zentralbanken Gold kaufen und wir es nicht den Zentralbanken gleich tun sollten. Wir hatten letztes Jahr, vorletztes Jahr und vorvorletztes Jahr drei Rekordjahre. Jedes Jahr war ein Rekordjahr seit Abschaffung des Goldstandards, als die Zentralbank ihre Rekordeinkäufe immer wieder gesteigert haben. Allen voran sind es vor allem die östlichen Zentralbanken. Wir reden jetzt nicht über die Fed oder über die EZB, sondern über die BRICS-Staaten. Und hier eine Frage, die vielleicht ein bisschen provokativ ist, werden wir belogen? Denn Deutschland hier Platz 2, USA Platz 1 und China hier irgendwo hinter Russland mit angeblich 2.192 Tonnen Gold. Mittlerweile dürfte klar sein, dass China als größtes Goldproduzent der Welt und das größte Goldproduktionsland der Welt, das kein Gold herausgibt, mit Ausnahme von ein paar Anlagemünzen, dass China nicht mehr hier auf dieser Position steht, sondern dass wir wahrscheinlich eher zwischen 5.000 und 15.000 Tonnen Gold sind. Dazu gibt es verschiedenste Ansichten. Estimated 5.000 Tons, also das heißt, es gibt hier die Meinung, dass es 5.000 Tons sind. Alistair MacLeod sagt, die People's Bank of China hat mittlerweile 20.000 Tonnen Gold. Damit hätten sie die USA bei Weitem überstiegen. Ich würde einfach in der Zwischenzeit mal dieses Stück Gold rumgehen lassen. Wer möchte es mal anfassen? Gibt es einen Freiwilligen? Dann lassen wir es einfach mal durch reingehen. Hinten steht der Stefan, mein Assistent, der guckt, dass es auch wieder nach vorne kommt. Ich vertraue euch natürlich. Hat schon was. Ich weiß, dass das immer ein bisschen Unruhe reinbringt. Dennoch wollte ich einfach mal das Gefühl vermitteln, was man über eine Kamera nicht transportieren kann, weil oftmals stellen mir die Menschen die Frage, was hast du denn an Gold? Ich so, nimm es in die Hand, dann verstehst du es. 6.000 Jahre, die sprechen für sich. Und diese 6.000 Jahre, die haben wir auch in den letzten 100 Jahren immer und immer wieder sich wiederholen sehen. Wenn die Zinsen steigen, dann platzen die Blasen. Jetzt haben wir natürlich hier unten schon eine gewisse Zinserhöhungskurve. Die Frage ist also, fallen sie, steigen sie? Meine These ist übrigens, dass sie dieses Jahr nicht mehr fallen bei der FED. Die EZB könnte womöglich nochmal leichte Senkungen andeuten. Aber ich gehe ganz stark davon aus, dass die FED gezwungen sein wird, durch die zurücklaufenden Dollars ins eigene Land, jetzt die Zinsen anheben zu müssen und zu sagen, die Wirtschaft muss in dem Fall einfach dran glauben. Wir haben noch ein Ass im Ärmel. Dieses Ass im Ärmel heißt CBDC, da kommen wir auch noch drauf zu sprechen, also digitales Zentralbankgeld. So, also hier einfach nochmal zur Erinnerung, ne, wir haben hier unten einen Moment, in dem eben die Zinsen steigen, wir sehen Immobilienmärkte gerade platzen, wir sehen All-Time-Highs in den Aktienmärkten, wir sehen auch im Kryptomarkt All-Time-Highs, wir sehen in den Rohstoffen All-Time-Highs. Und meine Frage, die ich eingangs gestellt habe, die werde ich euch auch am Ende beantworten, ist der Goldpreis gerade zu hoch? Und ihr könnt euch schon denken, wie die These aussieht oder die Antwort. Aber ihr solltet das, was ich letztes Jahr am Liechtenstein-Tag habe, hier nochmal besprochen habe, noch einmal sehen. Denn das sind diese Zyklen, von denen ich spreche. Wir hatten vom Niederländischen ins British Empire, dann einen Wechsel ins US Empire und jetzt passiert ein weiterer Wechsel. Und dieser Wechsel kann in einer Phase von 30 bis 50 Jahren passieren. Es muss nicht sein, dass wir im Jahr 2030 bereits die BRICS-Staaten und China als Weltmacht sehen. Aber wir sehen eben diese Erosion. Die beginnen damit und die sind auch damit spürbar, dass die zwei Weltmächte, damals waren es bei den Briten und bei der USA vor allem das Wettrüsten der Seeflotten. Mittlerweile haben die Amerikaner nicht mehr die liquiden Mittel zu sagen, wir bauen unsere Seeflotte aus. Die Chinesen ziehen auch hier vorbei. Wir sehen auch, dass die Amerikaner mit zurückfließenden US-Dollars zu kämpfen haben. Ihr merkt also, das hat immer mit Geld zu tun und dieses Geld, diese US-Dollar-Weltleitwährung, die bröckelt im Vertrauen, denn diese BRICS-Staaten hier sind ganz schön wichtig geworden. Die haben über die Hälfte weltweit des gesamten Bruttoinlandproduktes, mehr mittlerweile sogar, und die kontrollieren 44% der gesamten Ölreserven. Seit Januar ist übrigens der Iran BRICS-Plus-Mitglied. Sollte man auch mal drüber nachdenken, wenn man sich die Geschehnisse anschaut, warum hier gerade im Nahen Osten ein Konflikt entfacht, der uns wahrscheinlich wieder in ein ähnliches Szenario zurückwirft wie in den 70er Jahren. Und damit man einfach auch mal ein bisschen reflektiert, hier eine Folie, wo haben wir denn überhaupt Konflikte und Krisen? Die Karte hatte ich übrigens vor 10 Jahren schon mal gemacht. Da waren viel weniger Konflikte und diese Konflikte werden noch weiter zunehmen. Und das hat Gründe und diese Gründe liegen einzig und allein darin, dass wenn eine Weltmacht abdankt, sie mit allen Mitteln versucht, ihre Macht zu erhalten. Kriege sind nichts anderes als der Versuch der Machterhaltung einer führenden Macht und in dem Fall die USA. Denn die USA besitzen außerhalb der Vereinigten Staaten über 900 Militärbasen und man wird diese Macht nicht kampflos abgeben. Wie mein guter Freund Ernst Wolf auch immer sagt, die USA sind noch viel mächtiger, als es sich viele Menschen einräumen können. Dennoch lassen sich die Zyklen nicht aufhalten. Und genau diese Zyklen, die werden wir heute auch noch das ein oder andere Mal sehen. Das ist wahrscheinlich eine der wichtigsten Folien heute Abend. Oder Mittag, Entschuldigung, ich habe wenig geschlafen. Und zwar zu Beginn des Gaza-Kriegs wurden die Rufe nach dem Ölembargo immer lauter. Und das war bereits im Oktober letzten Jahres, dass man seitens der OPEC, der islamischen OPEC-Staaten, darüber gesprochen hat, ein mögliches Ölembargo zu verhängen gegen den Westen. Warum ist das so? Man schiebt den Grund vor, dass es Israel ist, aber Israel ist überhaupt nicht abhängig von dem Öl vom Iran. Die beziehen das Öl schon woanders her, sondern es soll als Sanktion gegen die Länder gelten, die Israel in diesem Krieg unterstützen. Und so war es eben auch in dem Fall in den 70er Jahren. Wir hatten hier unten so einen kleinen Moment. Ich habe leider die waagerechten Linien hier rausgelassen oder aus Designgründen, aber es ist, um das mal ein bisschen zu greifen. Hier unten 1973 ist etwas Spannendes passiert und das könnte sich jetzt in den nächsten Tagen oder Wochen wiederholen. Achtet bitte darauf. Und zwar wurde hier das Ölembargo verhängt und dann ist der Ölpreis von $3 über Nacht auf, ich habe es mir genau aufgeschrieben, so $5.21 gestiegen. Das ist eine ordentliche Steigerung. Warum ich jetzt von Öl rede, wenn ich eigentlich hier über Gold und Silber sprechen darf, werdet ihr gleich sehen. Denn 1980 erreichte der Ölpreis dann sein Allzeithoch in dieser 70er-Jahresphase von $36. Das entspricht also einer Verzwölffachung. Jetzt sehen wir hier Silber, Gold und Öl. Die rote Linie, also Öl, hat sich hier verzwölffacht. Schaut mal, was hier mit Silber und mit Gold passiert ist in dieser Zeit. Wir hatten hier bei Gold, also diesem Stick hier oben, 1750% und bei Silber weit über 2000%. Und jetzt ist es wichtig zu verstehen, warum das Wort Stagflation heute eine wichtige Rolle spielt. Max Otte und ich waren in Dubai vor gut 2 Jahren, und zwar im März 2022. Und da haben wir, vielleicht kommt da auch gleich noch ein lustiges Bild zu, und da haben wir beide auf der Bühne gestanden, er nach mir, aber wir haben uns nicht abgestimmt und beide haben gesagt, wir sind jetzt eingetreten in das Zeitalter der Stagflation. Damals hieß es noch, das ist alles ein kurzfristiges Phänomen, Rezession, völliger Quatsch. Wir haben die Stagflation und die Stagflation bedeutet, dass es in dieser bestimmten Marktphase Gewinner und Verlierer in den Assetklassen gibt. Die Gewinner und Verlierer werden wir uns auch gleich anschauen. Zwei der Gewinner seht ihr hier schon mal neben Öl. Und hier, das liest man gerade in den Medien, Ölembargo wegen Gaza-Krieg wäre katastrophal. Die Straße von Hormuz könnte geschlossen werden. Das heißt, 20% der Öllieferungen auf den Frachtern laufen durch diese Straße von Hormuz. Der Iran wäre also in der Lage, diese zu kontrollieren. Und das ist das, worum es momentan geht, das man unbedingt im Auge behalten sollte. Spannend ist auch, dass die USA ihre strategischen Ölreserven letztes Jahr schon zu 50% abverkauft haben. Warum hat man überhaupt strategische Ölreserven? Klar, weil es immer gewisse Szenarien geben kann, die nicht zu berechnen sind. Aber weil man auch die Ölpreise in so einer Phase, in einem Nahostkonflikt im Keller halten möchte, damit die Menschen nicht unruhig werden. Denn wenn an der Zapfsäule 5 € oder 6 € steht, dann werdet ihr alle unruhig. Und das möchte man mit allen Mitteln vermeiden. Die USA sind nicht nur schwächer denn je, weil die Dollars zurückfließen aus monetärer Sicht, sondern auch die Hoheit über den Petrodollar geht verloren. Die BRICS-Staaten und China haben gemeinsam ein Swap-Abkommen gemacht, und können jetzt ihre Öleinkäufe mit Yuan bezahlen. Übrigens auch unsere Nachbarn, die Franzosen, kaufen gerade schön fleißig in Yuan ein. Macron wollte ja übrigens Gast sein bei dem letzten BRICS-Treffen in Johannesburg. Aber ich glaube, das fand Putin nicht so lustig. Deswegen hat man ja doch erstmal außen vor gelassen. Aber Deutschland in der Ölkrise, Geschichte wiederholt sich manchmal doch. Ja, wir sehen, wir stehen da vorne. Das hier, da waren Max Otte und ich auf der Suche nach Öl in der Wüste, weil wir natürlich wussten, was auf uns zukommt und haben gedacht, Mensch, vielleicht, wenn wir schon mal dort sind, dann nehmen wir das mit. Kleiner Spaß, Max, wenn du im Raum bist, verzeih mir das Foto, ich dachte, ich muss es mal reinhauen. Genau, also noch einmal kurz zusammengefasst. Begonnen hat das Ganze natürlich mit dem Ukraine-Russland-Konflikt und seither ist eben die Inflation massiv gestiegen, zeitweise dann über 10%. Aber auch jetzt, wenn wir von Inflationsraten von 3-3,5% sprechen, bedeutet das also nicht, dass die Kosten sinken, sondern es wird ja auf die hohen Preisniveaus draufgerechnet. Auch das haben viele Menschen einfach nicht verstanden. Und das Bruttoinlandprodukt sinkt zeitgleich. Und dieses Szenario ist teuflisch, wenn man nicht den richtigen Portfoliokorb hat. Einfach auch nochmal, um das Ganze zu bestärken. Hier der Ausschnitt aus 2022. Dafür hat man mich einige große deutsche Wirtschaftszeitungen kritisiert, ob ich denn blöd bin, dass ich behaupte, dass die Stagflation bereits eingetreten ist. Und hier einfach nochmal kurz 30 Sekunden. Stagflation, ich erkläre es in wenigen Worten, und zwar eine steigende Inflation und ein rückläufiges Wirtschaftswachstum. Die Wirtschaft wird kleiner, die Inflation steigt.
Viele drohen und warnen, dass das bald kommen könnte. Ich sage, wir haben diese Stagflation schon. Wir sind direkt dabei, das live zu erleben. In den 70ern hatten wir sowas das letzte Mal. Und jetzt sollten wir uns die Frage stellen, und da sind wir an einem wichtigen Punkt angekommen, wenn ich investieren möchte, wie ist die Ausgangslage? Hier habe ich gesagt, dass die Stagflation jetzt beginnt und dass wir in ein Zeitalter eintreten von etwa 10 Jahren, die für die Rohstoffe sehr, sehr spannend werden. Und in der Zeit steigen die Lebenskosten, in der Zeit sinkt die Wirtschaftsleistung. Robert Habeck hat, glaube ich, noch 2023, Anfang des Jahres gesagt, wir kriegen keine Rezession, also der deutsche Wirtschaftsminister. Und 6 Monate später hatten wir sie. Aber gut, da brauche ich euch nichts zu erzählen. Viele Unternehmen wandern ab, leider Miele, Stihl. Also es sind zahlreiche Unternehmen, die das Land verlassen. Die Armut steigt und natürlich auch Gold. Und das ist eine Chance, deswegen habe ich vorhin auch gesagt, halb leer oder halb voll. Wer erkennt, dass in jeder Krise hier eine Chance liegt, der erkennt auch, dass man mit der richtigen Portfoliostrategie, ich hoffe, mein Goldbarren ist noch da, du hast den, sehr gut, dass man in der Krise, ich habe übrigens auch noch 1 Kilo Silber dabei, das kann ich auch mal rumgehen lassen, dass man mal ein Gefühl dafür bekommt. Schwer? Möchtest du mal in die Hand nehmen? Du kennst es schon, aber vielleicht einfach mal fürs Publikum, dass man mal ein bisschen ein Gefühl kriegt. Schöner Barren übrigens. Gibt es bei uns im Online-Shop. So. Ich wollte jetzt ja keine Werbung machen. Das ist etwas wir. Von Thomson Reuters habe ich mir das geklaut. Und zwar sieht man hier einfach noch mal ganz kurz zusammengefasst. 70er Jahre. Und ich spreche die ganze Zeit über die 70er, weil meine These ist, wir haben dieses Szenario wieder mit einem kleinen Sternchen, nämlich mit einer viel höheren Verschuldung. Und es wird nicht möglich sein, dass Jerome Powell, dass Christine Lagarde einfach sagt, wir heben die Zinsen auf 20-25% an, wenn die Inflation in der zweiten oder der dritten Welle hochschiebt. Das wird nicht funktionieren, ansonsten hätten die USA ein riesiges Problem und viele andere Staaten würden genauso fallen. Wir sehen in den 70er Jahren, die Gewinner waren, hier ist quasi die 100er Linie, die Gewinner waren Rohöl, Gold, Agrar war dabei, auch Silber und Verlierer waren nicht klug gewählte Aktienportfolios. Deswegen ist es auch wichtig, und das möchte ich nochmal bestärken, dass ihr als Laien euch Expertenrat holt. Denn auch hier gibt es Chancen. Man kann unbedingt profitieren. Es gibt Ölaktien. Es gibt die Möglichkeiten auch, wer es aus ethischen Gründen vertreten kann, ich würde es nicht tun, in die Rüstung zu investieren. Also es gibt Chancen, aber dennoch werden die meisten der Menschen, 9 von 10 Aktien werden verlieren. Und auch beim Immobiliensektor wird es immer schwieriger, wenn man nicht weiß, was man tut. Meine Frau ist bei uns die Sparte in der Familie für das Thema Immobilien und sie verwaltet einige, sehr viele Immobilien, sagen wir mal so. Und sie sagt immer, Schatz, was machen wir eigentlich, wenn der Habeck weiter durchdreht? Und dann sage ich immer, uns wird irgendwann nichts übrig bleiben, als das, was die Geschichte schon mal gemacht hat, 1952 einen Lastenausgleich aus irgendwelchen Gründen durchzusetzen. Und ich sage bewusst irgendwelche Gründe, weil der Lastenausgleich nicht mehr nur wegen Reparationszahlung aus einem Krieg durchgesetzt werden kann. Es gab gerade erst eine Gesetzesänderung, darüber habe ich am Mittwoch in einem Live-Webinar gesprochen, dass es diesen Lastenausgleich auch aus anderen Gründen geben kann, um es mal ganz trivial und einfach zu halten. Die Aufzeichnung kann ich euch auch gerne mal schicken, wenn es euch interessiert. Also ihr müsst euch quasi die Frage stellen, welcher Asset wird in dieser Phase profitieren? Und deswegen habe ich auch einfach mal hier die 70er Jahre, und zwar das ist ganz wichtig zu verstehen, in Gelb. Also das sind 3 Inflationswellen, Welle 1, Welle 2, Welle 3. Und in grün sehen wir die aktuelle Inflationsentwicklung. Schaut mal drauf. Welle 1, Welle 2 und ich würde sogar sagen, Welle 1 ist in diesem Fall diese hier. Ja? Das heißt, es kann durchaus sein, dass die Inflation in der dritten Welle auch weit über 20-30% hinausschießt. Und es hat auch damit zu tun und vor allem damit zu tun, dass die Konsorten in der Geldpolitik und auch in der nationalen Bundespolitik nicht wissen, was sie tun. Wenn man nämlich ständig mit seinen schmutzigen Fingern in die Wirtschaft eingreift, dann versaut man diesen Apparat einfach. Ich sage jetzt mal ganz provokativ, der Vortrag wird ja nicht aufgezeichnet. Ihr müsst es rauscutten. Der Verlauf der Bankenkrise nochmal in einem kleinen Kreislauf für euch. Die Zinsen steigen. Wir sehen, dass die Anleihen, die eben zum großen Problem vieler Banken wurden, da nenne ich jetzt nochmal die Silicon Valley Bank, First Republic Bank, ihr erinnert euch letztes Jahr, Wells Fargo. Im März gab es eine Bankenkrise, es sind einige Banken gefallen. Allerdings konnte man das mit einem sogenannten BTFP, böses Wort, das keiner versteht, auffangen. Hat die Fed ganz einfach gesagt, hey Leute, kein Problem, wir können euch eh nicht fallen lassen, sonst merken die, dass wir eigentlich pleite sind. Wir geben euch zinslosen Kredit, der läuft dann Ende März 2024 aus. Und dieser zinslose Kredit, der deckt einfach eure Anleihenverluste. Es wird ja doof aussehen, wenn wir feststellen, dass 722 Banken in den USA plötzlich 50% ihres Eigenkapitals aufgezehrt haben wegen den unrealisierten Verlusten. Übrigens ist dieses BTFP-Programm jetzt ausgelaufen und ich bin mal gespannt auf die nächsten Quartalsberichte, wenn die Banken die Hosen runterlassen müssen. Auch die Gewerbeimmobilien in den USA machen massive Probleme. Hier hängen vor allem dann solche Namen wie die Deutsche Pfandbriefbank mit drin, aber auch verschiedene Landesbanken. Ich nenne es bewusst keine Namen, weil es hier Geschäftsbeziehungen gibt. Aber auch diese Landesbanken sind stark investiert in US-Immobilienkredite. Und wenn diese Kreditblase bzw. die Gewerbeimmobilienblase mit 20% Leerstand derzeit in den USA platzt, dann freuen sich die einen, die jetzt Cash haben, und die anderen, die drin hängen, die wird es vielleicht in einen Engpass treiben. Sagen wir es mal so. Der Druck auf die Banken steigt also. Und es ist kein Zufall, dass man durch den Digital Service Act jetzt sogar verbieten möchte, dass Menschen wie ich oder Max oder Florian oder auch Markus in der Öffentlichkeit darüber reden dürfen, dass es zu Bankenproblemen, Bankruns oder Pleiten kommen kann. Kein Witz. Es kann auf Knopfdruck auf den Plattformen gelöscht werden, sowas. Unglaublich, oder? Allein das sollte einen schon stutzig machen, dass die Banken womöglich nicht nach der Märzkrise, dass die Bankenkrise nicht überwunden ist. Und hier sehen wir was Spannendes. Das könnt ihr euch, wenn ihr mal auf CBDC-Tracker könnt ihr eingeben, auf Google oder Atlantic Council heißt diese Seite. Da könnt ihr wirklich live nachverfolgen, wie weit sind die Zentralbanken weltweit mit dem digitalen Zentralbankgeld. Weil ich glaube, vor 4 Jahren habe ich das erste Video auf YouTube veröffentlicht, damals mit Ernst Wolf, der sagte, wir werden ein Geld mit Verfallsdatum bekommen. Das Video hatte dann knapp 1 Million Aufrufe und dann wurde es gestrikt, weil es hieß, es sei eine Verschwörungstheorie. Jetzt steht es übrigens offiziell im Gesetzesentwurf des digitalen Euro, kommen wir auch gleich noch drauf. Und der kommt übrigens nächstes Jahr, schon mal als kleine Vorwarnung für euch. Sagt der Bundesbankenchef Nagel. Und diese Länder hier, also wir sehen zum Beispiel gecancelt, gibt es nur 2 Länder, ja? Wir sehen hier oben, launched mittlerweile in 3 Ländern. Wir sehen aber auch Proof of Concept, da ist schon deutlich weiter. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass man derzeit technische Plattformen sucht, dass man untereinander Arrangements sucht, auch Technologien, auf denen diese digitalen Währungen laufen. Momentan macht man uns noch glaubhaft, dass der digitale Euro nicht das Bargeld verdrängt. Keine Sorge, es wird zwar nur offline verfügbar sein, aber das Bargeld wird nicht verdrängt. Also dürfte auch dem Herrn Habeck glauben. Da lügt er wirklich nicht, ja? Staying ahead of the curve, preparing our currency for the future. Toller Slogan, oder? Das heißt, unser Geld wird für die Zukunft reif gemacht. Übrigens, Gold gibt es seit 6.000 Jahren und ich würde dagegen wetten, denn ich glaube auch, Gold ist zukunftsfähig, aber wir haben dann gesehen, dass nach dem Jahr 21 bis 23 die Preparation Phase begonnen hat, also die Vorbereitungsphase auf den digitalen Euro. Und jetzt schaut mal auf das Datum hier oben. Ab November geht's in die Potential Development and Rollout Phase. Das heißt, der Rollout des digitalen Euro soll November 2025 kommen. Und da steht hier unten so eine kleine URL, ezb.europe.eu. Also, dass ihr mir auch glaubt, dass es keine Verschwörungstheorie ist. Das ist gerade gang und gäbe. Ihr könnt auch den QR-Code abscannen. Dann kommt ihr in das Dokument rein. Aber kleiner Spoiler, wir können euch im Nachgang, wie gesagt, die Präsentation zukommen lassen. Stefan, du hast diese weiße Box noch bei dir, gell? Komme ich nachher noch drauf. Vielleicht kannst du mir mal das Kärtchen vorbringen, bitte. Auf jeden Fall habe ich hier einfach nochmal einen Vergleich für alle gemacht, damit man im Schnelldurchlauf versteht, wo ist eigentlich der Unterschied zwischen echtem Geld, denn ich bezeichne Gold als echtes Geld, und Fake-Geld, und zwar richtiges Fake-Geld. Also nicht nur Fiat-Geld, sondern Doppel-Fake-Geld, und zwar CBDCs. Also sie sind zwar beide Tauschmittel, sie sind beide Rechnungsmittel und sie sind auch beide austauschbar. Vielen Dank. Und sie sind auch beide transportabel und teilbar, aber es gibt ein paar Unterschiede, denn CBDCs sind programmierbar. Ich kann sagen, der mit dem blauen Pulli, der darf jetzt nicht mehr mit den CBDs zahlen. Oder der Böse da in der letzten Reihe, der immer so böse über den Habeck redet, wenn er mit seinem Wrangler-Jeep durch Frankfurt fährt, der auch nicht mehr. Oder der hier mit der Kamera, der mich filmt, der auch nicht mehr. Anonym ist es ohnehin nicht. Wer braucht schon Anonymität? Oder habt ihr irgendwie Geld gewaschen? Seid ihr kriminell? Also ihr braucht doch kein Bargeld. Langlebig? Naja, werden wir sehen. Also ich bin sicher, die CBDCs werden Gold überleben. Nein, stimmt, andersrum. Und unabhängig und Wertspeicherfunktion erfüllen eben Gold, aber die CBDCs nicht. Warum halte ich euch das nochmal vor? Jetzt hatte ich eigentlich ein ganz tolles Video. Wir haben viel Geld ausgegeben, mehrere Milliarden, ob ihr mir glaubt oder nicht, für die beste Werbeagentur der Welt, und zwar die Bundesregierung. Und Christian Lindner, ich kann es jetzt mal probieren, ob es funktioniert.
Warum löst Deutschland zur Bewältigung der schwierigen Haushaltslage nicht einen Teil der Goldreserven auf? Was bringt uns das Gold, wenn wir es nicht nutzen? Ja, was bringt uns das? Sicherheit. Das ist Handlungsfähigkeit in wirklich absoluten Not- und Krisenlagen. Die Goldreserven aber, das ist nun wirklich der absolute Notgroschen. Der ist nur für wirkliche Krisenfälle, wenn schnell liquide Mittel benötigt werden, gedacht. Und im Übrigen, davon jetzt viel in die Märkte zu geben, viele Tonnen deutsches Gold zu verkaufen, das hätte enorme Auswirkungen auf den Preis und wäre auch ein ganz beunruhigendes Signal hinsichtlich der deutschen Staatsfinanzen. Also kein guter Rat.
So, also das ist kein KI-Deepfake, das hat er wirklich gesagt, ja? Der eine oder andere wird es bestimmt gleich recherchieren. Ich fand es ganz nett vom Herrn Lindner, weil normalerweise geben wir viel Geld für Google Ads, Werbung aus. Er macht es einfach für uns. Ja? Also wenn er jetzt noch die richtige Politik machen würde, dann würde ich sogar drüber nachdenken, ihn zu wählen. Aber ich bin ihm noch böse wegen seiner Lüge mit der Impfpflicht. Da muss ich nochmal mit ihm reden. Egal. Hier haben wir nochmal ein schönes Bild, und zwar diesen Goldbarren, den ihr in der Hand irgendwie hoffentlich noch habt. Du hast es im Auge. dieser Goldbarren, wenn man den einfach im Jahr 2000 oder 99 bei Euro-Einführung mal betrachtet und dagegen den Euro gehalten hat, dann hat der Euro Stand Anfang des Jahres 92% seiner Kaufkraft verloren. Das heißt, ein Kilo Gold hat im Jahr 2000 7.000 bis 8.000 Euro gekostet. Heute 72.000. Gold ist aber nicht teurer geworden, sondern diejenigen, die damals das Gold gekauft hätten, hätten sich ja den Preis und die Kaufkraft gespeichert. Nur diejenigen, die es halt jetzt kaufen wollen, zahlen mehr, weil sie in der Zwischenzeit, wenn sie nicht investiert waren und in Fiat-Geld geparkt haben, deutlich weniger Kaufkraft besitzen. Das gilt aber auch für den Dollar, da waren es dann 88% und beim Schweizer Franken zumindest 82%. Die Schweizer haben übrigens gerade den Leitzins gesenkt auf schmale, ich glaube 1,715, ja. Auch ein entschiedener Schritt, nachdem man den Franken dieses Jahr wieder abgewertet hat, weil der Franken gezeigt hat, wie wertlos eigentlich der Euro und der Dollar wird. Hier habe ich versucht, ich hoffe, es klappt jetzt einfach, wir werden es probieren. Hier habe ich versucht, nochmal das Bild der Kaufkraft mit dem Gold, das ich euch gerade gezeichnet habe, an einem Praxisbeispiel zu zeichnen.
Das hier sind 16 Kilogramm Brot. Dafür habe ich gerade eben beim Bäcker 75 Euro bezahlt oder umgerechnet 1 Gramm Gold. Im Jahr 2023. Vor 20 Jahren sah das Ganze noch ganz anders aus. Denn vor 20 Jahren habe ich für dieses Gramm Gold nur 10 Euro bezahlt. Oder in Brot betrachtet, habe ich für diese 10 Euro oder dieses Gramm Gold nur 4 Kilo Brot bekommen. Jetzt stelle ich dir also die Frage, was fühlt sich für dich besser an? Dass dieser Schein seine Kaufkraft in den letzten 20 Jahren nahezu gänzlich verloren hat? Oder dass dieses Stück Gold in den letzten 20 Jahren seine Kaufkraft vervielfacht hat? Schreib's gerne in die Kommentare und ich hoffe, dieses Video konnte dir etwas veranschaulichen, wie sich die Kaufkraft von Gold gegen Papiergeld verhält.
Ja, das war nochmal so das Beispiel, auch wenn es ein bisschen gehackt hat. Danke. Ich arbeite gerne mit Beispielen, weil es, glaube ich, nicht für jeden so einfach greifbar ist. Hier nochmal, ich habe von Florian das Zeichen bekommen, ich habe jetzt die Zeit überzogen, sorry. Wir sehen hier gerade in dieser Linie, in den verschiedensten Kriegen, und hier unten auch in der Phase, dass der Zyklus, von dem ich gesprochen habe, immer größer wird. Das heißt, wir haben jetzt gerade den Moment, wo wir in einen sogenannten Superzyklus einsteigen, in einen absoluten Bullenmarkt. Und dieser Bullenmarkt, der dauert im Schnitt 30 bis 35 Jahre, richtig gehört. So. Und nur um das nochmal zu veranschaulichen, warum das so spannend ist, weil auch wenn es auf der Welt eben nur diesen begrenzten Würfel in Gold gibt, und daneben diesen kleinen Würfel hier unten in Silber, gibt es immer mehr Menschen, die jetzt verstehen, dass das Vertrauen ins Geldsystem verloren geht. Und dieses Vertrauen kann man dem Geldsystem entziehen, indem man sinnvoll in Edelmetalle umschichtet. Und es gibt übrigens weniger Silber als Gold. Und spannend ist es deswegen, weil wir gerade hier oben in so einer Phase sind, wo hier eine 83 steht. Dieser Chart, in zwei Sätzen erklärt, bedeutet nichts anderes, als dass ihr für eine Unze Gold, das ist das Stück hier, aktuell 83 Unzen Silber auf den Tisch legen müsst. Das ist das Ratio. Und wenn dieses Ratio über 80 liegt, also im roten Bereich, ist Silber massiv unterbewertet. Die letzten 50 Jahre waren wir aber 1 zu 60, das heißt, Silber ist ohnehin schon unterbewertet. Aber, ich habe ja vorhin gesehen, dass Gold auch nicht überbewertet ist, aber ich gehe davon aus, dass diese Chance von vielen Menschen nicht gesehen wird, sondern erst dann, wenn der Breakout kommt. Und deswegen unbedingt darauf achten, was in der nächsten Zeit mit Silber passiert, wenn es zum Ölembargo kommt. Zusammengefasst heißt das, dass der Goldpreis meiner Meinung nach steigen wird. Und das trotz hoher Zinsen, wohlgemerkt. Ja, wir werden Rücksetzer sehen. Wir werden auch Marktphasen sehen, in denen es zu Rücksetzern kommt. Aber der Goldpreis hat sich seit 1971 ver-58-facht. Und jetzt, Markus, darf ich dir hoffentlich dein Zitat aus dem Mund nehmen. Und zwar hast du gesagt, wenn das die nächsten 50 Jahre passiert, dann stehen wir bei über 100.000 Dollar. Und alle, die diese Entscheidung heute fällen und dann richtig liegen, die beglückwünsche ich. Und bei denjenigen, die es eben nicht mehr überleben sollten, beglückwünsche ich die Kinder. Und beachtet einfach das, was JP Morgan hier sagt: mit Gold ist Geld, alles andere ist Kredit. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe ein Geschenk.